Vielen Dank, ihr Lieben, für das tolle Anspiel, was wunderbar vorbereitend auch für diese Predigt eine Einleitung ist. Wir befinden uns in der Reihe 42 Tage Leben für meine Freunde. Ihr seht das hinter mir, diese Banner hier, und ihr habt schon die ersten zwei Wochen die Predigten gehört, habt euch vielleicht im Hauskreis darüber ausgetauscht. 6 Wochen lang beschäftigen wir uns mit der Frage, wie können wir eigentlich als Christen einladend glauben? Also wie können wir die Liebe Gottes, die wir empfangen haben, an andere weitergeben? Und ihr habt das Video gesehen, ihr habt vielleicht auch im ersten Gottesdienst, als Ralf Wiegand hier war, das mit dem grünen Ball mitbekommen, der grüne Ball, der für diese Liebe Gottes steht und die wir empfangen haben, aber die wir nicht horten wollen, sondern die wir weitergeben wollen. Und weil das im ersten Gottesdienst so einen Spaß gemacht hat und ich wollte es auch mal probieren, einmal bitte weitergeben. Okay, und bevor der Ball den ganzen Gottesdienst weitergeht, genau, einmal nochmal hier von vorne. Und ich finde, es ist eine tolle Illustration für das, worum es eigentlich geht. Tatsächlich, dass wir die Liebe, das Geschenk, das Gott uns gegeben hat, dass wir es weitergeben. Und wir haben in der ersten Predigt von Ralf Wiegand von der Überzeugung gehört. Wir können nur etwas weitergeben, wovon wir auch wirklich überzeugt sind. Alles, wo wir zu gedrängt und gezwungen werden, all das wirkt nicht überzeugend, es wirkt aufgesetzt. Wir brauchen Überzeugung, wenn wir einladend glauben wollen. Und in der letzten Predigt von Andreas Fehler ging es dann um unseren Einladungsstil. Und es gibt ja hier bei uns im Rheinischen dieses schöne Wort oder diesen Ausdruck, jeder Jeck ist anders. Und genau das meint dieser Gedanke, jeder hat seinen eigenen Weg. Jeder hat seinen eigenen Typ, seinen Stil, Menschen einzuladen. Und wir haben gehört, es gibt den dienenden Typ. Und es gibt den konfrontativen Typ. Es gibt den beziehungsorientierten Typ. Und so weiter. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und jeder von uns ist herausgefordert, seinen Typ zu entdecken. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon in den Hauskreisen damit befasst haben. Es gibt in diesen Teilnehmerheften, die wir angeboten haben zu dieser Reihe, gibt es einen tollen Test. Und manche haben diesen Test auch ausgefüllt. Und da geht es darum, wirklich mal auch zu erfahren, zu erkennen, was bin ich eigentlich für ein Typ? Und ich weiß nicht, ob du das schon weißt, ob du vielleicht auch den Test gemacht hast. Ich habe das jetzt einmal gemacht und ich kann über mich selbst sagen, ich bin ein Beziehungstyp. Also für mich, ich brauche einfach nur eine Tasse Kaffee. Wir setzen uns hin und los geht's und die Stunden vergehen und meine Frau ruft mich irgendwann an, wo bleibst du eigentlich? Und ich habe es gar nicht gemerkt. Da bin ich ganz bei mir, in meinem Element, einfach im Gespräch. Ich weiß nicht, vielleicht bist du eher der Typ Gartenarbeit, dass du jemanden hilfst, mag sein. Also, was ist dein Typ? Und ich fand das so befreiend, dass dieser Gedanke gerade in dieser Reihe auch vorkommt. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, und Andreas Fehler hat es auch ausgeführt, dass der ein oder andere vielleicht auch schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, weil nicht jeder der Typ auf die Straße gehen und Menschen anquatschen ist oder von Haustür zu Haustür oder Traktate verleihen. Nein, wir dürfen es so tun, wie wir sind, wie Gott uns geschaffen hat. Heute in der dritten Predigt, und wir haben das schon im Anspiel gehört und Albert Janke hat das in der Anmoderation wunderbar vorbereitet, geht es um das Thema Investieren, um das Investieren in Freunde, in Beziehungen. Und ich weiß nicht, woran du denkst beim Thema Investieren. Was kommen dir da für Assoziationen? Ruf einmal mal in den Raum. Was kommt dir da, wenn du beim Thema Investment investieren denkst? Rendite, ja, genau. Also das Thema Finanzen und Geld. Noch Zeit, ja. Leidenschaft, Reichtum, Vertrauen. Bitte? Schwarzer Freitag? Verstehe ich gerade nicht, aber darüber können wir uns nachher austauschen. Vorschuss. Also unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Assoziationen, die bei uns kommen, wenn wir an das Thema investieren denken. Und das Erste, was kam natürlich, das war das Thema Geld. Wir investieren vielleicht in eine Immobilie, vielleicht in eine Aktie oder sonst irgendwohin. Und ich weiß nicht, wer davon Erfahrung hat. Ich weiß nur, manch einer macht damit tatsächlich schlechte Erfahrungen, weil investieren auch riskant sein kann. Vielleicht meinst du damit den schwarzen Freitag. Eine Pleite, eine Finanzkrise, okay, dann habe ich es verstanden. Und dein Geld ist plötzlich weg, von jetzt auf gleich, alles weg. Konto leer oder Geld wertlos. Und gerade wir Deutschen, wir sind ja bekannt und verschrien als die Weltmeister im Sparen. Wir horten lieber, als dass wir investieren, der berühmte Sparstrumpf unter unserem Kopfkissen. Aber fragt einmal die Finanzexperten, die werden euch sagen, Horten ist auf Dauer auch keine gute Lösung. Auch unser Erspartes verliert mit der Zeit einfach an Wert. Und so hat jeder für sich selbst diese Frage zu stellen, was mache ich? Horte ich oder investiere ich? Wenn ich investiere, wo investiere ich? Wie investiere ich? Keine Sorge, das wird kein Finanzvortrag. Aber in der Regel denken wir an Geld beim Thema Investieren. Aber vielleicht denken wir auch an was anderes. Und zwar, und das habe ich hier und da auch schon gehört, Zeit und so weiter. Vielleicht denken wir auch an Leistungen. Ich investiere meine Zeit, ich investiere meine Kraft in eine gute Ausbildung, damit ich irgendwann von dieser guten Ausbildung leben kann, mit eigenen Füßen im Leben stehe und davon mein tägliches Brot bestreiten kann. Oder ich nehme mir Zeit und ich investiere in Dauerlauf, damit ich beim Bonn-Marathon letzte Woche mithalten kann. Also auch das ist eine Form von Investition. Und auch da überlegen wir uns bei diesem Thema Leistungen und so, wo investiere ich und wo nicht? Was ist mir wert und was ist mir nicht wert? Aber egal wie und egal wo und was ich investiere, am Ende ist die entscheidende Frage, was bringt es mir? Das ist ja das Prinzip von Investieren. Sie soll sich irgendwann auszahlen, die Investition. Sie soll irgendwann Erträge bringen. Der Bauer, der im Frühjahr Samen kauft, investiert, den Samen aussät auf dem Feld, hat natürlich die Hoffnung, dass im Herbst irgendwann sich diese Investition auszahlt, der Ertrag kommt und er von diesem Ertrag leben kann. Also das Prinzip von Investieren, in der Regel verknüpfen wir damit, dass es uns irgendetwas bringen soll, dass wir einen Profit daraus ziehen können. Und so hat jeder für sich selbst diese Frage zu stellen. Wenn ich also mein Geld, wenn ich meine Zeit, wenn ich meine Kraft, meine Gaben und Fähigkeiten oder was auch immer investiere, dann soll irgendetwas dabei für mich rumkommen. Dann soll dabei etwas für mich abspringen. Und ihr Lieben, ich glaube, dass genau dieses Denken der größte Evangelisationskiller ist, wenn ich die Erwartung habe, dass ich irgendetwas davon habe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt gerade im Laufe dieser Predigtreihe, wo wir uns diese Frage stellen, wie können wir einladend glauben? Und vielleicht hast du dich selbst gefragt, wenn ich jetzt tatsächlich in Beziehungen, in Menschen investiere, was habe ich eigentlich davon? Was ist der Ertrag für mich? Was habe ich davon, wenn ich auf Menschen zugehe und Zeit und Kraft und Geld investiere, um ihnen von Jesus zu erzählen? Was kommt dann für mich dabei raus? Und ganz ehrlich, und der ein oder andere wird das auch vielleicht schon so erlebt haben, erfahren haben, das kann auch ordentlich nach hinten losgehen. Wer sich zum Glauben an Jesus outet, der erlebt auch schon mal, dass er auf der Arbeit gemobbt wird, ausgegrenzt wird. Der ein oder andere erlebt, dass plötzlich Beziehungen kaputt gehen, die vorher perfekt waren. Und es geht noch schlimmer. Wir können in andere Länder schauen. Da werden Menschen dafür ins Gefängnis gesteckt, gefoltert, ermordet, wenn sie sich für Jesus outen. Also diese Frage, was habe ich eigentlich davon, in Menschen oder in Beziehungen zu investieren und Menschen von Jesus zu erzählen? Wer sich diese Frage stellt, wird erstmal total oft enttäuscht, weil diese Motivation erstmal in eine Sackgasse führt, ins Nichts. Im Gegenteil, eigentlich zahlst du noch drauf. Und wir haben gerade dieses Anspiel gesehen und ich fand, das Anspiel hat das wunderbar auch deutlich gemacht. Vielleicht fragen wir uns, warum soll ich es überhaupt tun? Meine Woche ist voll, ich habe so viele Termine und Verpflichtungen, ich habe gar keine Zeit dafür. Warum soll ich mir überhaupt Zeit dafür nehmen, wenn am Ende nichts dabei für mich rauskommt? Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind damit. Ich weiß nicht, wie du deinen Glauben schon mal mitgeteilt hast, mit anderen geteilt hast. Aber den Glauben mit anderen Menschen zu teilen, das möchte ich heute einfach ganz ungeschönt hier im Raum stehen lassen. Den Glauben mit anderen Menschen zu teilen auf den ersten Blick, kostet nicht nur Zeit, kostet nicht nur Kraft, ist nicht nur anstrengend und mühsam. Es ist manchmal absolut riskant. Ein Risikogeschäft, könnte man sagen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, vielleicht sollten wir dann unseren Glauben doch lieber horten, die frohe Botschaft Gottes für uns behalten. Vielleicht sollten wir lieber in uns investieren, in unsere Gemeinde, damit es uns schön gut geht. Wir sind doch so nett beieinander, ist doch gerade so schön hier. Und stell dir vor, da kommen wirklich Menschen zum Glauben. Ja, was ist denn hier los? Dann werden wir immer größer und es wird unpersönlicher und alles ändert sich. "42 Tage Leben für deine Freunde. Muss das wirklich sein? Muss das jetzt auf der Agenda der Gemeinde sein?" Also wir merken, es gibt auch eine negative Seite dessen. Und das möchte ich einfach mal ganz offen und ehrlich sagen. Und dann gibt es da aber noch eine andere Tücke. Manch einer kommt da auch auf faszinierende Ideen und sagt sich, natürlich investieren wir in Menschen. Das ist ein absolut lukratives Geschäftsmodell. Da gibt es ganz faszinierende Ideen, auch im christlichen Kontext. Ich habe vor kurzem von einem amerikanischen Pastor gelesen, der einen großen Spendenaufruf gestartet hat. Und an sich ist es ja nichts Verwerfliches. Auch wir bitten um Spenden, weil Gemeinden, weil soziale Einrichtungen von Spenden leben. Aber dieser Pastor, der brauchte für seinen weltweiten Dienst einen Privatjet. Und er sucht also 200.000 Patenengel, die jeweils $300 spenden, damit am Ende eine Summe von etwa 60 Millionen zusammenkommen für seine weltweiten Dienste. Ihr Lieben, das könnte ich mir für meinen Dienst auch vorstellen. Aber Spaß beiseite. Und das hier ist leider, muss man sagen, kein Einzelfall. Schaut euch in kirchlichen Strukturen, in sozialen Organisationen um, was dort manchmal mit den Mitteln und mit dem Geld passiert. Es besteht die Gefahr, dass Evangelisation ein Mittel zum Zweck wird. Und es ist ja eine wunderbare und eine ganz einfache Rechnung. Je mehr Mitglieder ich in den Club bekomme, desto mehr Spendengelder gibt es. Und wie gesagt, nichts gegen Spenden. Geben und Teilen sind ein biblisches Prinzip. Es gehört zum Glauben, aber nicht als Gegenleistung für eine Ware. Weil Gottes Liebe kein Abo ist, für das man regelmäßig zahlt. Und wenn Geld oder sonst irgendeine Gegenleistung die Motivation wird, Menschen zu erreichen, ihr Lieben, dann sollten wir sofort damit aufhören, weil genau das die Sache Gottes am meisten schadet. Was sind das für Skandale, wenn plötzlich offenbar wird, dass wieder irgendwelche Spendengelder in irgendwelchen Kirchen und so weiter veruntreut wurden? Wie viele Menschen wenden sich dann enttäuscht ab? Nicht nur von der Kirche, am Ende auch von Gott und dem Glauben. Weil es einen riesen Schaden dem Evangelium zufügt. Und ich kenne ganz viele Gespräche aus dem Fußballverein, wo ich mit meinen Fußballkameraden spreche und so weiter. Wie viele wenden sich gerade deswegen von Gott ab, weil sein Bodenpersonal aus der Kirche ein riesiges Wirtschaftsimperium gemacht hat. Und ihr Lieben, dabei ist Gottes Liebe viel, viel, viel kostbarer. Gottes Liebe ist unverkäuflich, weil Jesus sein Leben dafür gegeben hat, mit seinem Leben bezahlt hat. Und seine Liebe kann man nicht kaufen. Es gibt keine Währung, in der wir Gottes Liebe kaufen könnten. Man kann sich Gottes Liebe nur schenken lassen. Und genau das ist ja die Gnade, von der wir sprechen. Die Liebe Gottes, die uns einfach so zuteil wird, weil wir sie uns nie im Leben, so sehr wir uns auch bemühen, kaufen könnten. Und wehe dem, der sich trotzdem an der und durch diese Liebe Gottes bereichert. Ich glaube, sie werden irgendwann vor Gott Verantwortung tragen müssen. Also, es gibt diese beiden Szenarien, die ich ganz offen nennen möchte bei diesem Thema Investition. Es gibt einmal Horten, aber Horten ist keine Option, weil das, was Gott getan hat, gilt allen Menschen. Und es gibt natürlich die Bereicherung, aber das geht noch viel weniger. Also, was bedeutet es, in Beziehungen zu investieren? Was bedeutet es, einladend zu glauben und in Beziehungen zu Menschen investieren, die Jesus noch nicht kennen? Und die Predigtreihe lädt uns dazu ein, heute in der dritten Woche am Sonntag, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ich möchte die Predigt überschreiben mit dieser Frage: Wie investiere ich in Beziehungen? Wie kannst du und ich, wie können wir daran gehen? Und welches Verständnis steht dahinter? Welches biblische Verständnis? Und dieser Frage wollen wir nachgehen, und dazu schauen wir uns einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief an. Und der Kolosserbrief ist ein Brief von Paulus, wo es eigentlich hauptsächlich um die interne Gemeindearbeit geht. Also Paulus schreibt den Kolossern diesen Brief und er lobt sie für ihre Liebe, die sie haben, untereinander. Das ist eine ganz tolle Stimmung da in Kolosser, weil sie wirklich Liebe leben. Und er erinnert sie dort nochmal an dieses große Geschenk, das sie bekommen haben in Christus. Und dann gibt er ihnen ganz viele verschiedene Tipps, wie man sich so in der Gemeinde verhalten soll, wie man zu gewissen konkreten Situationen Stellung beziehen soll, was man so tun kann und so weiter. Und wer sich da interessiert, dem lade ich ein, natürlich den Kolosserbrief einmal zu lesen. Aber ganz am Ende des Briefes, da setzt Paulus dann doch noch eines drauf. Und ich weiß nicht, kennst du solche Situationen? Du triffst dich mit einem Freund oder mit einer Freundin, passt wunderbar auch zum Thema heute, und ihr tauscht euch bei einer Tasse Kaffee über Neuigkeiten aus. Ihr tauscht euch über irgendwelche Belanglosigkeiten aus, das, was euch so gerade bewegt und beschäftigt, was so gerade läuft in euren Familien und so. Und gerade als du aufstehen willst und bezahlen willst und losgehen willst, packt dein Gegenüber die wirklich spannenden Themen auf den Tisch. Kennst du das? Bevor du gehst, ich muss dir noch unbedingt etwas erzählen. Und du denkst, Mensch, wieso jetzt erst? Wieso packst du das jetzt ganz am Schluss aus? Aber ich erlebe das ganz oft in Gesprächen, dass das wirklich Wichtige und Beste tatsächlich erst am Schluss kommt. Ich weiß nicht, was das für ein Phänomen ist, aber irgendwie neigen wir dazu, diese Dinge bis zum Schluss aufzuheben und dann noch einmal darüber zu reden. Das Beste kommt zum Schluss. Und diesen Eindruck hat man auch hier bei Paulus in diesem Brief, der am Ende nochmal ansetzt und nochmal sagt: Liebe Leute, jetzt möchte ich aber euch noch etwas ganz, ganz Wichtiges mitgeben. Das bisher war nicht alles. Liebe Gemeinde in Kolosser, eure Gemeinde, eure Gemeinschaft ist nicht alles. Denkt auch die anderen Menschen um euch herum, die noch nicht zur Gemeinde gehören, die Jesus noch nicht kennen. Und ich lese einmal diese Worte im O-Ton vor, Kolosser 4, 2 bis 6. Und da schreibt Paulus zu der Gemeinde: Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst auch nicht, für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Christus, das ist ja auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Und dann lebt klug unter den Menschen um euch herum, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Also Paulus endet diesen Brief mit diesem Paukenschlag, wo es vorher so um gemeindeinterne Sachen ging. Hier kommt im Grunde genommen das Wichtigste, sein Wunsch, das, was er der Gemeinde noch am Ende mitgeben möchte. Und so stelle ich nochmal diese Frage, wie investiere ich in Beziehungen zu Menschen, die Jesus nicht kennen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über dieses Thema nachdenkst, über deine Freunde nachdenkst, wenn du darüber nachdenkst, wie du ihnen begegnen kannst, wie du ihnen Gottes Liebe nahebringen kannst. Bei mir ist das so, wenn ich diese Frage bekomme, dann fängt natürlich mein Kopf an zu rattern. Und mein erster Impuls ist, ich lege mir eine Strategie zurecht. Und ich überlege mir, wie ich der Person begegnen kann. Und ich überlege mir, wie ich einsteigen kann. Und ich überlege mir, was ich sagen kann und überhaupt, wie und in wen ich mich investieren kann. Ich gehe also sehr stark von mir aus und überlege, okay, was ist mein Beitrag, was kann ich tun? Los, schick mich her, sende mich, ich gehe. Und natürlich fallen mir dann die Leute ein, die ich auf meiner VIP-Karte stehen habe. Ich weiß nicht, wer die noch hat. Wir haben übrigens noch neue nachgedruckt. Wer noch welche braucht, der kann sie sich nach dem Gottesdienst abholen. Natürlich habe ich sofort diese Menschen im Blick und denke, okay, wie kann ich sie erreichen? Wie kann ich ihnen begegnen? Und natürlich gehe ich dann noch kurz ins Gebet und ich bete, dass Gott mir Weisheit schenkt und dass Gott gute Gelegenheiten schenkt und dass er offene Herzen schenkt. Und dann los geht's. Aber nein. Paulus würde uns hier an dieser Stelle zurückpfeifen. Und er würde sagen, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Und das finde ich so faszinierend, dass Paulus das an den Anfang stellt. Und wir fragen uns, aber Paulus, warum sollen wir noch beten? Wir haben genug gebetet. Wir müssen jetzt los, wir müssen was tun. Nein, für Paulus ist ganz wichtig, in Menschen oder in Beziehungen zu Menschen zu investieren, bedeutet vor allem zu beten. Und er macht damit deutlich, dass es nicht um unseren frommen Aktionismus geht, dass es nicht um unsere guten Pläne und Strategien geht. Und er sagt, spring nicht auf und renn sofort los, sondern da, wo du bist, geh zuerst auf die Knie. Da, wo du stehst, beuge dich vor deinem Gott, um dir bewusst zu machen, mit wem du es da eigentlich zu tun hast. Um dir bewusst zu machen, dass Gott dich unbegreiflich und unendlich liebt und dass er für dich alles gegeben hat, damit du mit ihm leben kannst, dass du frei bist, dass du Frieden hast, Versöhnung und eine ewige Perspektive. Um bewusst zu werden, dass Gott alles losgelassen hat, um dort am Kreuz für dich und für mich zu sterben. Geh auf die Knie und mach dir das zuerst bewusst, wie unglaublich reich wir beschenkt sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich vergesse das oft viel zu schnell. Und ich glaube, genau deswegen stellt Paulus das hier an den Anfang und fordert uns auf, zuerst zu danken. Weil beim Danken Folgendes passiert: Indem wir danken, richten wir unseren Blick ganz automatisch auf Gott. Und wir richten unser Herz auf Gott. Und wir gehen in einen Gleichklang mit seinem Herzschlag. Und wir gehen ein in seine Ruhe und in seine Gegenwart, um uns von ihm dienen zu lassen. Das steht am Anfang jeder Investition. Willst du in deine Freunde investieren, dann geh zuerst ins Gebet. Geh zuerst zu Gott. Ihr Lieben, das ist das Einmaleins geistlicher Investition. Das ist das Einmaleins jeder Investition. Bevor wir investieren, müssen wir wissen, was wir investieren. Gottes Währung ist seine bedingungslose Liebe zu uns, zu dir und zu mir. Aber seine Liebe können wir nur dann weitergeben an andere Menschen, wenn wir selbst diese Liebe empfangen haben, wenn wir selbst aus dieser Liebe leben, wenn wir selbst jeden Tag neu uns von dieser Liebe erfüllen lassen. Deshalb beginnt Paulus mit dem Gebet und stellt es an den Anfang und stellt es über alles, weil wir es jeden Tag brauchen, dass Gott uns mit seiner Liebe berührt und überschüttet, weil wir es jeden Tag brauchen, dass der Heilige Geist uns mit seiner Liebe erfüllt. Wir können nur weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Ich habe hier einmal ein paar Pralinen dabei. Und stell dir die Liebe Gottes als eine Schachtel Pralinen vor. Und ich weiß, es ist etwas banal, aber ich glaube, es ist ein gutes Bild. Diese Pralinen, die Gott anzubieten hat, gibt es nirgendwo zu kaufen. Die gibt es nur geschenkt. Und es gibt für diese Pralinen nur eine einzige Quelle, und das ist Gott selbst. Und das Faszinierende ist, Gott hat einen riesigen Vorrat an solchen Pralinen. Und jederzeit können wir zu Gott kommen. Und wenn wir merken, unsere Pralinenschachtel ist leer, dürfen wir zu Gott kommen, um uns an seinem riesigen Vorrat zu bedienen. Aber Gott dient nicht nur uns, sondern sein Anliegen ist es, alle Menschen mit diesen Pralinen zu beschenken. Und so möchte er von uns, die wir Pralinen Gottes geschmeckt haben, dass wir hingehen und diese Pralinen auch anderen Menschen anbieten, dass auch sie Gottes Liebe schmecken und erleben und spüren können. Also wenn ich jetzt vorhabe, loszugehen und Menschen mit Pralinen zu beschenken, dann ist doch klar, dass mein erster Gang zu Gott ist. Und ich gehe zu Gott und ich lasse mir einen Rucksack voller Pralinen schnüren. Und wenn ich schon mal bei Gott bin, dann nehme ich mir Zeit und ich setze mich zu Gott und wir unterhalten uns und ich lasse mich auch nochmal oder bediene mich auch nochmal an diesen Pralinen und esse eine ganze Schachtel gleich auf. Und während ich esse, wird mir bewusst, warum ich eigentlich diese Pralinen verteile. Weil es die besten sind, die man überhaupt bekommen kann. Es gibt keine besseren. Und weil ich um mich herum viele Menschen sehe, die das noch nicht geschmeckt haben, nehme ich diesen Rucksack voller Pralinen und gehe los, um diese Pralinen zu verschenken. Ihr Lieben, das ist Beten. Beten bedeutet bei Gott Pralinen essen und dann losgehen, um seine Pralinen auch anderen zu schenken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kurioserweise überspringen wir genau das so oft. Wir sparen uns den Weg zur Quelle, weil wir denken, das ist Zeitverschwendung. Und stattdessen ziehen wir los ohne Pralinen. Und unterwegs merken wir plötzlich, ups, ich habe gar keine Pralinen dabei, was soll ich schenken? Und wir fragen uns, wo bekomme ich jetzt schnell Pralinen her? Und dann versuchen wir, irgendetwas unter die Leute zu bringen, aber nicht das, was Gott den Leuten wirklich geben möchte, nämlich seine Pralinen. Einfach nur, weil wir es versäumt haben, zu Gott zu gehen, um uns bei ihm zu bedienen, um uns von ihm füllen zu lassen mit seiner Liebe, um uns von ihm senden und treiben zu lassen mit seiner Liebe. Und deshalb betont Paulus hier am Anfang das Gebet. Und er sagt, geh auf die Knie und bete, geh auf die Knie und danke Gott für das Geschenk und für den Reichtum, den du in Gott hast. Und ihr Lieben, wer dann zu Gott kommt, der stellt dann auch fest, wir investieren nicht in andere Menschen, um selbst etwas davon zu haben, um Profit daraus zu schlagen. Das ist ja der Grundgedanke von Investitionen, dass ich irgendwann einen Ertrag habe, dass sich's vermehrt. Nein. Wir investieren in andere Menschen, weil wir bereits alles bekommen haben. Weil wir bereits alles haben und reich beschenkt sind. Mehr gibt es nicht, mehr geht nicht. Und das ist das geistliche Prinzip von Investieren. Genau das, wie ich das hier mit dem grünen Ball gemacht habe, das weiterzugeben, was wir empfangen haben. Und das beginnt im Gebet. Und deshalb ist das der erste Gedanke, den ich uns mitgeben möchte und der allerwichtigste, der in dieser Predigt auch. Und es werden noch zwei weitere folgen, aber wenn es auf etwas ankommt, dann darauf. Willst du in Beziehungen zu anderen Menschen investieren, die Jesus noch nicht kennen, dann bete. Geh auf die Knie, begegne Gott und lass dich mit seiner Liebe füllen. Und dann geh los. Und dann schreibt er weiter, Vers 3 und 4, vergesst nicht, auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Christus, das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Und ihr müsst euch die Situation vorstellen, Paulus schreibt gerade aus dem Gefängnis heraus. Er wurde inhaftiert, weil er nämlich genau das gemacht hat, was er nicht sein lassen kann und weil am Ende er auch das Risiko trägt, nämlich er hat Menschen von Jesus erzählt. Und genau das ist so ein Beispiel, wie ich es am Anfang genannt habe. Das bedeutet auch schon mal draufzuzahlen persönlich. Und er liegt in den Ketten. Und trotzdem kann er hier aus dem Gefängnis die Gemeinde so ermutigend anschreiben. Und das fasziniert mich total. Und er sagt, betet für mich. Aber er sagt nicht, betet für mich, dass ich hier rauskomme. Nein, er sagt, betet für mich, dass ich Mut habe und dass ich Kraft habe, das Evangelium Gottes hier im Gefängnis zu verkünden. Absolut faszinierend. Wie kann jemand so beten in so einer Situation, in so einer Lage? Aber ich glaube, Paulus kann das deswegen, und das ist so ein leuchtendes Beispiel dafür, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu leben und sich jeden Tag neu an seinen Pralinen zu bedienen. Nämlich Gott bei sich zu haben, egal wo ich bin und egal in welcher Situation ich bin. Und so kann Paulus hier aus dem Gefängnis so schreiben. Und er schreibt, betet für mich. Und ich finde, das ist ein ganz faszinierender Gedanke. Dahinter steckt das Verständnis, dass wir zusammengehören. Dass wir als Christen, als Gemeinde eine Einheit sind. Dass es unser gemeinsamer Auftrag ist, Menschen für Gott zu erreichen. Dass wir es nicht alleine können, sondern dass wir einander brauchen. Und dass wir es brauchen, dass wir füreinander beten. Und dass wir es brauchen, dass wir den anderen im Gebet mittragen. Und deshalb habe ich das auch überschrieben mit investieren heißt für Investierende zu beten. Dass wir die Menschen im Gebet tragen, die genau das tun. Unsere Missionare, Menschen, die bewusst das so ausleben. Und letztlich ist es ein Auftrag, der uns allen gilt. Wir sind ein Team von Pralinenboten. Das ist unser gemeinsamer Auftrag, Pralinen in der Welt zu verteilen, Gottes Pralinen. Deshalb brauchen wir das Gebet füreinander. Deshalb brauchen wir, dass wir gemeinsam als Gemeinde beten für dieses Anliegen, dass Gott uns Mut schenkt, dass Gott uns Kraft schenkt, dass Gott uns Gelegenheiten schenkt, hinzugehen und einzuladen. Und das ist der zweite Gedanke. Nach dem Beten kommt das Beten. Bete für andere. Investiere, indem du betest, dass andere sich in Beziehungen investieren können. Und wir brauchen das Gebet füreinander. Und ich komme zum dritten und letzten Gedanken. Paulus schreibt, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten soll. Und jetzt erst, und das finde ich so faszinierend, Paulus sagt, wenn du gebetet hast, dann bete nochmal und dann geh los und begegne Menschen und verteile die Pralinen, die ich dir mitgegeben habe und überschütte deine Mitmenschen, die mich noch nicht kennen, mit meiner Liebe. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis von Investieren, nicht wir investieren. Gott investiert durch uns. Der Heilige Geist wirkt durch uns, durch dich und mich. Aber es liegt an uns. dass wir uns mit seiner Liebe füllen lassen, dass wir uns von seiner Liebe senden lassen, dass wir aufstehen und dass wir hingehen. Und wir haben eben von Albert ganz, ganz viele Ausreden gehört, warum er dies und das und jenes nicht konnte, warum sein Terminkalender so voll ist. Ihr Lieben, auch das gehört natürlich dazu, dass ich überlege, wie schaffe ich mir Freiräume? Welche Gelegenheiten gibt es? Und dass ich verbindlich bin und dass ich ein guter Freund bin. Und ich kann ehrlich gesagt hier zu diesem Aspekt nicht viel Praktisches sagen, weil es zu vielfältig ist. Ich habe eingangs von den verschiedenen Einladungstypen gehört. Am Ende geht es darum, dass du lebst, wer du bist, mit deinem Typ, mit deinen Gaben und Fähigkeiten, an dem Ort, an den Gott dich gestellt hat, mit den Menschen um dich herum, die Gott vor deine Tür gestellt hast, damit du sie siehst und damit du sie ihnen begegnest. Und wir begegnen ihnen ja jeden Tag. Und wir können ihnen ja oft auch gar nicht mehr ausweichen. Aber dass wir aus der Kraft und der Liebe Gottes diesen Blick für die Menschen um uns herum gewinnen, dass wir wegschauen von uns selbst hin zu den Menschen um uns herum, um ihnen ein guter Freund zu sein. Und das bedeutet, dass ich meinen Terminkalender im Griff habe und dass ich ganz klar Zeiten für meine Freunde einplane. Und ich habe es eben schon gesagt, jeder Jeck ist anders. Finde deinen Stil, finde deine Gelegenheiten, finde deine Möglichkeiten. Und deshalb kann ich zusammenfassend zu diesem Gedanken nur das sagen, weil es nämlich das auf den Punkt bringt, was Paulus hier sagen möchte. Lebe, was du bist, sei Gottes Pralinenbote. Wenn er hier von Weisheit spricht oder von Klugheit, dann meint er nichts anderes als lebe in meinem Sinne. Vertritt mich und meine Werte und meine Liebe und alles, was mich ausmacht, vertritt mich vor den Menschen und mach es vor den Menschen sichtbar. Lass meine Liebe in dir groß werden und leuchten. Sei Salz und Licht, lesen wir an einer anderen Stelle. Sei offen für das Wirken des Heiligen Geistes, der dich zu den Menschen führen möchte. Kurzum, lebe aus der Liebe Gottes und lass dich von seiner Liebe leiten. Mehr kann man hierzu nicht sagen. Und das wünsche ich dir, dass du ins Gebet gehst, dass du dich von Gott zurüsten lässt mit seinen Pralinen und dass du dann gehst und das lebst, nämlich was du bist, ein Pralinenbote Gottes. Und wenn ich diese Predigt zusammenfassen sollte in einen ganz kurzen Satz, und das möchte ich dir gerne mitgeben, ein ganz kurzer Satz, dann das. In Beziehungen zu Menschen zu investieren, die Jesus noch nicht kennen, bedeutet beten und lieben. Mehr ist das nicht. Bete und liebe. Das wünsche ich dir. Nimm es mit. Denk darüber nach. Lass es sacken. Und geh vor allem zuerst ins Gebet, zu Gott, in seine Gegenwart. Und dann liebe, so wie Gott dich liebt. Wir werden jetzt gemeinsam gleich eine Zeit haben, wo wir gemeinsam Lieder singen werden, wo wir gemeinsam als Gemeinde Gott begegnen können. Wir hören erstmal ein Sololied gleich und anschließend singen wir noch gemeinsam einige Lieder. Und ich möchte uns einladen, in dem Sinne, wie ich das eben gesagt habe, dass wenn wir gleich gemeinsam diese Gebetslieder singen, dass wir ganz bewusst in Gottes Gegenwart kommen und uns von seiner Liebe reich überschütten lassen. Und dass wir dann, wenn wir aus dem Gottesdienst gesendet werden, erfüllt mit seiner Liebe hingehen, um Menschen zu erreichen. Gott segne dich.